ARD.
Das ist keine Predigt und es ist auch kein Appell oder Aufruf, sondern es handelt von einer ganz konkreten Person und deren Konsumgeschichte, deren Lebensgeschichte wird dort weitgehend erzählt. Mein Gefühl ist, viele andere Menschen lernen nicht dadurch, dass man ihnen irgendwelche Vorschriften macht oder Hinweise, wohlgemeint oder übelgemeinte Hinweise gibt, sondern man lernt durch Geschichten. Man lernt dadurch, dass das Leben anderer erzählt wird und dann überlegt man, was von ihrem Leben kann ich mit meinem Leben in Verbindung bringen, wo erkenne ich mich wieder, wo nicht und was kann ich vielleicht lernen oder übernehmen und was lehne ich ab.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Anne-Dore Krohn und Stefan Oschwart.
Orte und Worte hat in dieser Woche den Überblick, und zwar im Wortsinne. Wir haben nämlich diese Folge im 14. Stock aufgezeichnet, ganz oben auf dem Fernsehzentrum des RBB am Berliner Theodor-Heuss-Platz. Da gibt es regelmäßig Veranstaltungen in unserem sogenannten Studio 14. Und Anne-Dore hat dort diese Woche ihr Gespräch mit dem Potsdamer Schriftsteller John von Düffel aufgenommen.
Genau, den habe ich mit seinem neuen Buch »Ich möchte lieber nichts« eingeladen. John von Düffel ist ja ein vielfach ausgezeichneter Schriftsteller, Theaterautor und Dramaturg. Er lebt in Potsdam und von da kam er nach Westend. Publikum war auch da und ich muss sagen, ich mag die Stimmung da oben in unserer Dachlounge immer sehr. Man kann sich ein Getränk mitnehmen an den Tisch, sich so in die Sofas kuscheln und den Blick über Berlin genießen. John von Düffel hätten wir für dieses Buch sonst vielleicht an einem Ort des Konsums getroffen, in einem Kaufhaus oder so, denn es geht ja um Konsumverzicht. Aber Studio 14, fand ich, war auch geeignet. Dieser Blick von oben, das passt, denn der Ich-Erzähler reflektiert über ganz elementare Fragen der Lebensführung und versucht, sich einen Überblick zu verschaffen, wo er steht als Person und als denkender Mensch.
Ich möchte lieber nichts, ist ja ein ziemlich starker Titel, erinnert so ein bisschen an Bartleby von Herman Melville, oder?
Ja, das ist diese hinreißende Erzählung von Melville, die er kurz nach seinem berühmten Moby Dick geschrieben hat. Und dieser Bartleby, der Schreiber, der antwortet auf jede Dienstanweisung mit diesen unsterblichen Worten: I would prefer not to. Ich möchte lieber nicht. Also dieses Melville-Echo schwingt natürlich durchaus gewollt mit. Von Düffels Buch heißt aber Ich möchte lieber nichts. Und dieser kleine Buchstabe S, der macht hier schon einen großen Unterschied. Es geht um eine Frau, um Fiona, die diesen Satz sehr häufig sagt, die eben nicht mitmacht beim allgemeinen Konsumrausch, die versucht, sich unabhängig zu machen von allem. Und sie hat John von Düffel sehr inspiriert und war ihm lange ein Vorbild. Mit ihr hat er nämlich zusammen studiert. Und nach 35 Jahren trifft er sie wieder. Und davon handelt dieses Buch.
Aber sag mal, so kurz vor Weihnachten, hatten die Leute da überhaupt Lust auf ein Nachdenken über Konsum und Verzicht und Askese?
Ja, das hatten sie. Es liegt aber auch daran, dass John von Düffel hier natürlich nicht als Ratgeberautor auftritt oder einen Aufruf schreibt, sondern das ist eine nachdenkliche, interessante Geschichte über eine Frau und ihren Umgang mit der Welt. Ich habe ihn aber auch gleich am Anfang unseres Gesprächs gefragt, welche Rolle Weihnachten für ihn eigentlich spielt und inwiefern Geschenke und Konsum dabei eine Rolle spielen.
Mal ehrlich, Hand aufs Herz, was würde dein Sohn sagen, wenn du jetzt zu Weihnachten sagen würdest, nö, diesmal lieber nix?
Ich glaube, der würde wahrscheinlich so eine Mischung aus John von Düffel und Herman Melville mir liefern und würde sagen, ich möchte lieber nicht nichts.
Also Weihnachten hat erstmal natürlich eine ganz große Rolle gespielt in Bezug auf Erwartungen. Also das war von Kindesbeinen an so, dass natürlich Weihnachten die Zeit der großen Erwartungen ist. Man erwartet natürlich Geschenke und verspricht sich ganz, ganz viel davon. Und es ist natürlich auch damit einhergehend die Zeit der Enttäuschung. Das auch. Und Erwartung und Enttäuschung hängen ja eng zusammen. Ich habe zum Beispiel sehr lange an dieser Erwartungsspirale mitgedreht, war Teil dieser Erwartungen und habe auch gemerkt, was für einen Riesenstress das produziert. Also wie ich selber in Stress gerate, weil ich denke, oh Gott, mache ich alle glücklich? Und gleichzeitig natürlich auch die Erwartung selber irgendwie beschenkt zu werden und so beschenkt zu werden, dass man wirklich denkt, Mensch, da hat jemand total toll an mich gedacht. Und es ist schwerer, dieser Erwartungsfalle zu entkommen, wenn man noch kleine Kinder hat. Inzwischen ist meine Tochter so alt, dass wir uns in die Augen gucken können und uns entsprechend verabreden. Meine Frau und ich schenken uns seit wirklich sehr vielen Jahren nichts mehr. außer dass wir uns einander immer wieder schenken. Also insofern kann man dem entkommen, aber es ist nicht ganz so einfach. Und natürlich muss man auch immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht den Spielverderber gibt.
Genau, apropos Spielverderber, die Buchhändlerin hat gerade so nett mit einem zwinkernden Auge gesagt beim Reinkommen, Geschichte vom Konsumverzicht, hoffentlich schreckt es die Leute nicht ab. Hörst du das öfters bei diesem Buch?
Naja, also es ist tatsächlich dann so ein bisschen der Running Gag am Abend, aber ich muss auch sagen, es ist natürlich trotzdem auch immer eine Geschichte vom Konsumverzicht. Es ist keine Predigt und es ist auch kein Appell oder Aufruf, sondern es handelt von einer ganz konkreten Person und deren Konsumgeschichte, deren Lebensgeschichte wird dort weitgehend erzählt. Und das ist eben auch aufgrund meiner Erfahrung mit dem Nachdenken über Askese, mit dem Nachdenken über eine andere Art, eine sanfte Art der Askese sehr verbunden, weil mein Gefühl ist, viele andere Menschen lernen nicht dadurch, dass man ihnen irgendwelche Vorschriften macht oder Hinweise, wohlgemeint oder übel gemeinte Hinweise gibt, sondern man lernt durch Geschichten. Man lernt dadurch, dass das Leben anderer erzählt wird und man überlegt, was von dem Leben kann ich mit meinem Leben in Verbindung bringen, wo erkenne ich mich wieder, wo nicht und was kann ich vielleicht lernen oder übernehmen und was lehne ich ab. Und diese Freiheit, sich zu einer Geschichte zu verhalten, ist sehr viel größer als die Freiheit, sich zu einer Aufforderung oder einem Appell oder einem Verbot zu verhalten, weil da gibt es nur Ja oder Nein. Zu einer Geschichte kann man sich sehr unterschiedlich verhalten.
Kann ich auch als Leseerfahrung absolut teilen. Also da ist überhaupt kein erhobener Zeigefinger in dem Buch. Das ist einfach eine Geschichte über zwei Menschen. Ein John, der möglicherweise ein bisschen dir ähnlich ist und eine Fiona. Und ich muss sagen, seitdem ich dieses Buch gelesen habe, trage ich eine Art innere Fiona mit mir herum. Diese Figur hat sich bei mir total eingebrannt. Die ist so wie die kleine Frau im Ohr, die ich immer mittrage jetzt. Und die stupst mich manchmal so an und sagt dann einen ihrer Sätze. Einer dieser Sätze ist eben, ich möchte lieber nichts. Und natürlich ist diese Fiona für dich selbst schon lange so eine innere Fiona und eine innere Stimme. Wie bist du auf diese Frau gestoßen und warum lässt die dich schon seit 35 Jahren nicht los?
Ja, tatsächlich ist Fiona auch für mich eine Überraschung gewesen, sowohl im Erleben als auch dann im Erinnern. Wir sind uns begegnet, als ich wirklich noch sehr jung an Jahren in Schottland, in Stirling, in einer kleinen und vielleicht auch das noch nebenbei gesagt, der billigsten Universität in Großbritannien studiert habe. Und sie war dort als Landeskind mit einem Stipendium für sozial Schwache und wir haben beide Philosophie studiert und sind uns eigentlich gar nicht so nahe gekommen. Im Prinzip waren wir beide aus unterschiedlichen Gründen Außenseiter. Es war eine Zeit, wo man, wenn man als Deutscher irgendwo ins englischsprachige Ausland kam, immer noch so ein bisschen sofort mit den Nazi-Klischees konfrontiert wurde und es war auch gleichzeitig eben eine Universität der Art, in der es relativ wenig internationales Klientel gab, weil es eben eine so preisgünstige Universität war, waren es überwiegend Landeskinder oder ein paar Leute, die sich es wirklich nicht leisten konnten. Und deswegen sind wir uns so aufgefallen, ich eben als deutscher Außenseiter und sie eben ein bisschen als die Person, die qua System oder qua sozialem Status nicht so richtig dahin gehört hat. Und sie hat immer wieder auf eine Art so ehrliche Fragen gestellt, so gnadenlos ehrliche Fragen im Seminar und dann auch in den wenigen Gesprächen, die wir zusammen hatten. Und deswegen ist sie mir immer wieder durch den Kopf gegangen. Und als ich dann das, wenn ich das so sagen darf, Vorgängerbuch geschrieben habe, Das Wenige und das Wesentliche, ein Buch, wo ich versucht habe, über Askese neu nachzudenken. Und ich sage mal gleich dazu, ich als eher auch scheiternder Asket, meine Geschichte vom Konsumverzicht ist eine auch des Scheiterns. Und in der schwierigsten Stunde dieses Stundenbuches, Das Wenige und das Wesentliche, musste ich auf einmal an Fiona sehr denken und an ihre Geschichte, wie sie das für sich gelöst und gemacht hat. Und da war sie für mich immer eine Lebenskünstlerin und ihr wollte ich auch sehr nacheifern.
Das ist wirklich, man kann diese beiden Bücher auch nebeneinander legen und so als Schwesternbücher lesen oder auch verschenken. Also die passen nicht nur optisch gut zusammen, sondern auch inhaltlich. In diesem Das Wenige und das Wesentliche schreibt John von Düffel in Versen über einen Mann, der am Neujahrsmorgen aufwacht und dann sich durch den Tag trägt und nachdenkt über ganz elementare Fragen, wie lebe ich das richtige Leben? Und in der 13. Stunde, das ist so in Stunden unterteilt, da geht es eben um Fiona
Und da sitzt der Ich-Erzähler auf einem Stein, da sind wir schon wieder bei Fiona, und denkt an die Philosophiestudentin in Schottland damals in meinem ersten Semester und an ihre Antwort auf die unvermeidliche Frage, was sie denn später einmal machen wolle. I want to sit on a stone and think. Und das ist der zweite wichtige Satz in diesem Buch. Also ich möchte lieber nichts. Sie sagt allerdings auf Englisch, ihr habt euch ja Englisch unterhalten, I prefer not consuming, ne?
I don't feel like consuming, ja.
Genau. Und der zweite wichtige Satz ist eben, I want to sit on a stone and think. Warum hat sich das so eingebrannt damals?
Ja, weil natürlich in dem Satz auch eine gewisse Radikalität steckte und auch diese Frage, was mache ich mit meiner Zukunft? Wie werde ich mein Leben gestalten? Das beschäftigt einen natürlich auch gerade, wenn man Philosophie studiert. Das ist ja immer auch eine Entscheidung gegen die Angst vor Arbeitslosigkeit und Elend. Und die Entscheidung habe ich mutig für mich getroffen und trotzdem beschleicht einen natürlich so eine Form von Zukunftsangst. Und der Satz von Fiona, ich möchte einfach nur auf einem Stein sitzen und denken, ist so radikal asketisch, dass ich den dann nicht mehr losgeworden bin und gedacht habe, das könnte ich auch aushalten. Also vielleicht ist das dann auch mein Weg. Im schlimmsten Fall ist es eben dann nur das.
Gerade bei Philosophie, wo gerne mal irgendwelche Verwandten die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sagen, was um Gottes Willen willst du denn damit machen? Ist ja auch so ein Studium, da kann man alles oder nichts mitmachen, ne? Also die Berufswege sind ja unglaublich unterschiedlich. Der Schritt von über Fiona in diesem Buch zu schreiben und dann aber hin zu, ich fahre 35 Jahre später wieder nach Schottland und treffe sie, das ist ja ein ganz schön großer. Kam diese Entscheidung, als das erste Buch, also das erste in diesem Komplex, als du dieses Buch geschrieben hast? Oder was war der Auslöser, dass du gesagt hast, hey, 35 years later?
Also tatsächlich kann ich sagen, die Leserinnen und Leser sind ein bisschen schuld daran, weil das Buch, Das Wenige und das Wesentliche, hat wirklich eine unglaubliche Resonanz gehabt. Also mehr als alle anderen Bücher, die ich je zuvor geschrieben habe. Und es kam fast in jedem Brief, jeder Mail, nach jeder Lesung kam die Frage, was macht Fiona denn heute? Und wie geht's ihr denn?
Und unterschätzen Sie nicht die Macht der Leserinnen und Leser.
Und ich habe dann erst gedacht, nee, das kann ich, weiß ich nicht. Und das ist mir auch peinlich zu fragen. Ich bin ja kein Stalker. Und wie kann ich das denn erklären, dass ich dann auch über sie geschrieben habe und so weiter. Also ich hatte erst große Manschetten und fand es auch ein bisschen voyeuristisch. Also dann zu sagen, ah, okay, was machst du so heute? Und wollte sie da auch nicht ausfragen. Das fand ich irgendwie übergriffig. Und dann habe ich aber mir das so zurechtgelegt, dass ich gedacht habe, naja, im Prinzip geht es schon darum, wie kann man den asketischen Gedanken mit dem gelebten Leben verbinden. Es geht ja nicht um eine Askese der kontemplativen Art in der Theorie oder auf einer schönen einsamen Berghütte, sondern es geht ja darum, wie kann ich dieses asketische Prinzip oder die Frage, was brauche ich wirklich in meinem Leben, leben und wie kann ich sozusagen meinem Leben vielleicht auch dadurch zumindest eine Art von Richtung geben, die ein bisschen abweicht von den Richtungen, in die alle anderen gehen. Und deswegen habe ich dann gedacht, vielleicht ist diese Frage eben nicht nur neugierig oder voyeuristisch, sondern sie ist vielleicht auch berechtigt, weil es eben darum geht, wie verzahnen sich diese Gedanken mit einem gelebten Leben, wie Fiona ihr Leben auch gelebt hat. Und dann habe ich einfach das Alumni-Büro angeschrieben und dann kam auf Umwegen eine Adresse und dann haben wir irgendwann Kontakt gehabt und ich habe gedacht, naja, es weiß ja keiner, dass ich dieses Buchprojekt starte. Im schlimmsten Fall, wenn es ganz schlimm wird, dann schreibe ich einfach nicht drüber.
Also so wie du Fiona schilderst, da ist sie durchaus, hat sie so ein bisschen auch Manschetten. Also das ist eben eine lange Zeit vergangen. Es gab keine Liebesbeziehung zwischen den beiden oder so. Also du schreibst ja auch in dem Buch, es ist keine besonders enge Beziehung gewesen. Und dann kommt da plötzlich 35 Jahre später jemand und will sich unterhalten. Hattest du den Eindruck, sie war sehr vorsichtig?
Also sie war schroff, aber das war sie eigentlich auch schon Anfang 20. Und vielleicht war das noch ein Grund, warum ich dachte, mit ihr möchte ich wirklich noch mal reden. Also dass sie zu den drei Personen gehört, mit denen ich reden möchte, aber auch reden kann. Bis ins Letzte hat eben mit dieser sehr schroffen Ehrlichkeit zu tun. Sie hat einfach auf so vieles keine Rücksicht genommen, auf das ich immer sehr Rücksicht nehme, wenn ich mit Menschen rede. Und diese Art von Ehrlichkeit hat sich bei mir immer sofort übertragen. Also ich konnte mit ihr so ehrlich reden wie mit niemand anderem, was auch damit zu tun hatte, dass wir eigentlich nichts voneinander wollten. Also weder erotisch noch sonst wie was voneinander wollten, nicht mal abschreiben für irgendeine Hausarbeit oder so, sondern einfach, es war dieses Gefühl, dass sie einem die Wahrheit auf den Kopf zusagt. Und das Zweite war, dass ich natürlich schon gemerkt habe, dass da ein Unterschied ist. Ich habe das damals nicht so stark als Herkunfts- oder sozialen Unterschied begriffen, aber ich habe gemerkt, dass es wirklich was ganz anderes ist, eine ganz andere Art von Leben und eine ganz andere Art von Weg. Und das wollte ich immer verstehen. Und deswegen war sie auch eine Person, die mir immer wieder durch den Kopf gegangen ist. Und das Ehrlichsein musste ich von ihr dann auch wieder so erleben und erlernen im Laufe dieser Gespräche.
Ja, es gibt ja so Experimente, auch wenn man mal versucht, einen ganzen Tag immer nur die Wahrheit zu sagen, also nicht zu lügen, keine Notlügen, nichts schönreden. Es gibt sogar so Kurse über Radical Honesty inzwischen. Und diese Fiona, die ist ja wirklich auch so ein bisschen irritierend, weil wir im gängigen Umgang das nicht so gewöhnt sind. Ne? Man schönt das immer alles so ein bisschen oder ist so höflich und freundlich miteinander. Und sie ist allein schon dadurch anders, dass sie sich zum Beispiel Zeit nimmt, um nachzudenken. Allein dadurch hat sich diese Fiona bei mir eingebrannt, weil die nämlich nicht sofort antwortet auf eine Frage, sondern die denkt nach und lässt Pausen stehen. Auch das ist ja schon irritierend, aber irgendwie auch beeindruckend. Also so Leuten begegnet man ja auch nicht so oft.
Und das ist wirklich auch etwas, was damals schon irritiert hat und was mich eigentlich dann wieder über uns selbst, über mich hat staunen lassen, weil ich natürlich Pausen auch ganz schwer ertrage. Ich habe immer das Gefühl...
Beim Radio ist es auch schwierig.
Ja, beim Radio ist es auch schwierig. Und es ist ja auch immer, man erlebt ja auch ein Gespräch als flüssig und gelungen, wenn es so hin und her geht und dynamisch ist und man zwischendrin lacht und dann fällt einem wieder was ein und so weiter. So erlebt man ja gelingende Gespräche. Und dass ein Gespräch plötzlich so ist, dass man eine Frage stellt... Und jemand denkt erst mal 10 Sekunden nach, da denkt man, jetzt habe ich irgendeinen Fehler gemacht oder ich bin über eine Grenze geschritten oder habe was nicht beachtet oder so. Und eigentlich ist es aber wirklich absurd, dass wir das Nachdenken, das ernsthafte Nachdenken über eine Frage schon als Scheitern eines Gesprächs erleben. Das ist irgendwie, da steckt doch ein Fehler drin.
Du hast ja auch Philosophie studiert, wie wir wissen. An einer Stelle beschreibst du das Verhältnis zu ihr als wirklich platonische Beziehung, also im Sinne von platonischer Dialog. Und da steht so schön, ich habe nichts von dir gewollt, doch mir war immer wichtig, was du denkst. Das ist späterhin in einem Brief an sie. Wusste sie, dass du darüber schreiben willst?
Also ich habe dann, als wir uns treffen wollten, als klar war, dass wir uns wiedersehen, gesagt, dass ich natürlich auch ein bisschen als Autor komme. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen gesagt habe. Ich habe gesagt, ich komme als Autor. Das ist schon wieder die Höflichkeit, die aus mir spricht. Oder vielleicht auch die Verlegenheit. Und ich habe sie dann gefragt, ob das okay ist, wenn ich während des Redens und miteinander Gehens, wir sind sehr viel unterwegs gewesen, ob ich da mein Band mitlaufen lassen darf. Und ich habe ja auch erzählt, dass sie in dem Stundenbuch Das Wenige und das Wesentliche, dass sie darin vorkommt. Zum Glück kann sie kein Deutsch, also insofern konnte sie es nicht lesen, aber ich habe so ungefähr erzählt, was so drinsteht und musste dann auch sehen, dass sehr vieles, was ich mir so zurechtgelegt hatte darüber, wer Fiona eigentlich ist, dann falsch war. Aber sie hat dann schon akzeptiert und mir auch insoweit vertraut, dass ich darüber schreibe oder daraus ein Buch mache, was ja auch erstmal nur ein Gedanke war, ob das überhaupt reicht, das Gespräch, oder ob ich nach Hause fahre und denke, war ganz nett, aber das ist kein Buch, das hätte ja alles passieren können. Also insofern habe ich das nur als Option erzählt, aber ich habe dann immer mehr gemerkt, dass es ihr auf eine Art auch wichtig war. Also in gewisser Weise als Stimme gehört zu werden, als Stimme vorzukommen mit ihrer Geschichte, auch in dem, wie sie ihre Geschichte erzählt, vorzukommen. Und es wurde immer mehr dann auch ein Buch, wo ich gedacht habe, es geht um sie, es geht um dieses Leben, es geht auch um diese Herkunft und das, was es mit ihr gemacht hat. Es geht auch sehr stark um einen Blick auf das Konsumsystem von jemandem, der von Konsum weitgehend ausgeschlossen ist. Also bei dem gelben Buch, dem Wenigen und dem Wesentlichen, kann man immer noch denken, es richtet sich an diejenigen, die viel haben. Und Fiona war jemand, der immer wenig hatte. Und trotzdem sich für diesen asketischen Gedanken sehr entschieden hat, teilweise notgedrungen, aber auch teilweise aus wirklich einer Entschiedenheit heraus. Und dadurch habe ich gesagt, ja, also ich versuche das nach meinen Möglichkeiten als einen Raum für sie zu nutzen und ihr und ihrer Geschichte so gut wie möglich gerecht zu werden.
Und sie wollte nichts Korrektur lesen, irgendwie eingreifen? Oder?
Also sie hat nur sich ausbedungen, dass sie nicht mit ihrem Klarnamen genannt wird. Und ich habe ihr gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein deutsches Buch, das von Askese und Konsumverzicht handelt, ins Angelsächsische übersetzt wird und dass irgendjemand auf die Idee kommt, sie in Edinburgh ausfindig zu machen, ist relativ gering. Wie gesagt, ich habe ihr versprochen, dass ich ihre bürgerliche Identität nicht preisgebe. Und das war dann auch okay.
Nun bist du ja jemand, der mit Fiktionen handelt, als Dramaturg, als Autor. Und wir reden jetzt so die ganze Zeit, als sei völlig klar, dass der John du bist und dass die Fiona nur anders heißt, aber real so existiert. Wie würdest du denn das Verhältnis beschreiben in diesem Buch zwischen dem Erlebten und dem dann Geschriebenen, was dann ja wahrscheinlich automatisch eine Art Fiktionalisierung erlebt hat, oder?
Ja, also es ist allein schon natürlich dadurch, dass sie Englisch spricht und ich natürlich auch gerne übertragen wollte, wie sich das anfühlt, mit ihr zu reden, ist das natürlich kein Protokoll und auch kein journalistischer Text, sondern es ist tatsächlich ein erzählerischer Text, der aber sich natürlich einer Person oder der Wahrheit einer Person verpflichtet fühlt. Und mir ging es natürlich auch ein bisschen darum, meine Empathie und auch meine Faszination für sie mitzuerzählen. Also einfach nicht nur zu sagen, so ist sie, sondern darum ist sie mir wichtig. Und deswegen habe ich natürlich auch aus dieser Sicht heraus einmal die Texte nochmal übertragen und auch verdichtet, zugespitzt. Wir hätten aus dem Material ohne weiteres auch 3 Bücher machen können. Und es hätte auch ein ganz anderes Buch werden können. Es hätte auch ein marxistischer Essay werden können über unsere Gesellschaft und über Konsum. Aber ich finde eben, und das ist sozusagen mein Blick, auch zum Beispiel meine Krise mit der Philosophie, bestand ganz früh darin, dass ich gemerkt habe, dass sich eigentlich eine Überprüfbarkeit der Gedanken, die man denkt, nur dann herstellt, wenn man sie in ein Leben hineinträgt. Und wenn sie eine Zeit bekommen, in der sie gedacht werden, wenn sie eine Zeit bekommen, in der sie gelebt werden, wenn sie einen Raum bekommen, eine Person, die damit versucht klarzukommen, dann zeigt sich eigentlich, was ein Gedanke taugt. Und insofern war es natürlich dann auch ein Versuch, das sehr viel an ihrer Geschichte entlang zu erzählen. Und das hätte man auch ganz anders machen können.
Ja, aber schön, weil es ist tatsächlich eine Frauenbiografie, die du hier erzählst. Es gab ja für dich auch dadurch so eine Zeitreise. Also wenn man zurückgeht in eine Zeit 35 Jahre vorher und diesem früheren Ich begegnet, ja, dann wird in diesem Buch auch darüber nachgedacht, es gibt einige Erinnerungen, die plötzlich hochkommen, die vorher gar nicht so klar waren. Zum Beispiel erfährst du, dass du damals einen Spitznamen an der Uni hattest, der dir gar nicht mehr so präsent war, nämlich der Spitzname war Restless Legs. Warum dieser Spitzname?
Ja, also ich habe sozusagen eine ganz große Fehlentscheidung in meinem Leben getroffen, weil ich Berufe ausgewählt habe, bei denen ich so oft stillsitzen muss. Und ich bin überhaupt kein Stillsitzer. Also ich habe dann gegenüber Fiona den Satz gesagt, wahrscheinlich waren meine Vorfahren irgendwie Meldegänger oder Boten und mussten immer schlechte Nachrichten überbringen und haben sich dann auf dem langen Weg, den sie dann gelaufen sind, überlegt, wie formuliere ich es am besten, damit mir nicht der Kopf abgehakt wird. Und Fiona hat dann einfach nur gesagt, nee, du warst nicht in deinem vorigen Leben Meldegänger, sondern du wirst in deinem nächsten Leben eine ADHS-Diagnose bekommen. Und so ungefähr ist es wahrscheinlich auch. Also wenn man jetzt mal so, in der Zeit wurde das noch nicht diagnostiziert, aber ich bin halt wirklich jemand, der auch im Gehen am liebsten nachdenkt, der in Bewegung in Ruhe findet. Und Stillsitzen ist für mich wirklich eine Anstrengung. Und wenn ich an einem Tag 8 Stunden stillgesessen habe, habe ich nachts Krämpfe. Also ich kann vor Krämpfen nicht schlafen. Und deswegen, also ist dieses Bewegen, Gehen für mich einfach das Fluidum, in dem ich gerne bin.
Ich überlege gerade, wir haben ja kabellose Mikrofone, ob wir das, wenn es zu arg wird, sagst du Bescheid. Dann
nee, also das halte ich noch aus, das ist ja keine lange Zeitspanne.
Fiona hatte auch einen Spitznamen, JJ, Abkürzung von Janis Joplin. Was steht da dahinter?
Ja, das also von dieser ganzen Spitznamenkultur habe ich als Ausländer auch nur also wirklich bruchstückhaft etwas mitbekommen. Und ich habe ein, zwei Mal gehört, dass sie Janis Joplin genannt wurde. Ich wusste aber nicht, warum. Und der Spitzname geht zurück auf eine ziemlich heftige Geschichte, wie ich finde. Es gab einen Amerikaner an der Uni, der als Sportstudent aus irgendwelchen Gründen mit uns im Philosophieseminar über Existenzialismus saß und der hat sich da sehr gelangweilt und sich lauter Grausamkeiten ausgedacht, um wahrscheinlich nicht einzuschlafen. Und eine dieser Grausamkeiten war, dass er gemerkt hat, Fiona hat da einen schweren Stand und ist also, wie man heute sagen würde, ein potenzielles Opfer. Und er hat dann eine Wahl zur Misfit der Universität veranstaltet, also zu nicht der schönsten, sondern der hässlichsten Person der Universität. Und diese Wahl hat Fiona gewonnen. Und damit war sie sozusagen eine späte Nachfahrin von Janis Joplin, die in ihrem College in Austin, Texas damals eben auch zur hässlichsten Person auf dem Campus gewählt wurde. Und man muss sich so eine Campus-Universität auch wirklich so vorstellen. Also es ist ein Golfrasengrün, ein See, eine Mauer drum, ein paar Wohnheime, ein Universitätsgebäude und das ist alles. Und in dieser kleinen Welt, die ist sehr überschaubar, aber dadurch eben auch durch so eine Form von sozialer Kontrolle geprägt, ist das dann schon ein echtes Stigma.
Ich habe mich gefragt beim Lesen, ob du eigentlich auch enttäuscht warst, weil wenn man so viele Jahre einen Menschen auch zu so einer Figur macht, also du beschreibst an vielen Stellen, inwiefern sie ein Vorbild für dich war, du hast ihr sogar nachgeeifert, sie hat nie gegessen, jedenfalls nicht öffentlich und immer nur abends anscheinend, du hast zum Beispiel ihr das nachgemacht und tagsüber nichts gegessen und du beschreibst an mehreren Stellen, inwiefern Fiona immer ein Vorbild für dich war und dann siehst du sie da plötzlich, sprichst sie und dann sagt sie, dass die Askese erstmal gar nicht selbst gewählt war, sondern ein Herkunftsgrund hatte. Dann sitzt sie lieber im Bus als auf einem Stein. Gab es Enttäuschung?
Ja, also ich würde sagen, jeder hat die Vorbilder, die er verdient. Ne? Also ich glaube auch, das, was man als Vorbild oder als so Beispiel sich selber vor Augen hält, hat manchmal sehr viel mehr mit einem selber zu tun, als mit den Personen, die das Beispiel abgeben. Also das hat mit Projektion, würde man das vielleicht psychologisch nennen, sehr stark auch zu tun. Und insofern habe ich natürlich auch merken müssen, erleben müssen, dass ich sehr viel in ihr gesehen habe, was ich in ihr sehen wollte. Und ich weiß gar nicht, ob das Enttäuschung war. Es war eher sozusagen ein Korrekturprozess, wo ich mich selber auch sehr oft dabei ertappt habe, wie viele blinde Flecken ich tatsächlich habe und wie ungenau ich auch oft auf Menschen schaue, weil ich eben von meiner eigenen Suche vielleicht auch geprägt war. Und für mich war damals schon die Frage, wie lebe ich diese Zeit in Schottland? Und was mir dann im Laufe des Besuchs auch klar geworden ist, war vielleicht die Frage sogar viel mehr, wie überlebe ich sie? Wie überlebe ich auch diese Fremdheit, das Isoliertsein und so weiter? Also all die Dinge, die vielleicht auch zu dieser Neuverortung dann dazugehören. Und deswegen habe ich mich schon irgendwie an dieses Bild von Fiona geklammert. Aber ich glaube, meine eigene Not hat den Blick sehr verzerrt. Und insofern war es natürlich schon eine Richtigstellung. Aber ich hatte immer das Gefühl, wenn ich enttäuscht war, dass ich es verdient habe.
Ist sie denn trotzdem noch ein Vorbild für dich, auch nach der Wiederbegegnung?
Also ich würde sagen, Vorbild setzt ja voraus, dass man dann vielleicht irgendwie so werden kann wie oder so werden möchte wie. Und diesen Gedanken musste ich wirklich aufgeben, weil ich gemerkt habe, dass die entscheidende Erfahrung dieser Wiederbegegnung war, dass es Unterschiede gibt, soziale Unterschiede, Unterschiede der Herkunft, Unterschiede des Geschlechts, die man einfach anerkennen muss. Also wo es keine Empathiebrücken, also man kann trotzdem Empathie haben, aber es wird nie dahin kommen, dass ich dieses beschämende Gefühl meiner eigenen Privilegiertheit verliere oder ablegen kann, auch ein bisschen das Gefühl des schlechten Gewissens. Sie hat da recht. Sie war auf der anderen Seite. Und was mir zum Beispiel auch nochmal, das steht jetzt nicht im Buch, das gebe ich Ihnen sozusagen als Bonusmaterial.
Der Hidden Track.
Ich wusste zum Beispiel gar nicht, ich hatte immer den großen Wunsch, dass wir zusammen nach Stirling auf diese Campus-Universität fahren und dort nochmal die Wege gehen. Und ich habe dann Fiona auch ein bisschen versucht zu überreden, diesen Weg mit mir zu machen und nochmal diesen Tatort oder diesen alten Studienort aufzusuchen, weil ich sehr an Räume und auch die Wahrheit von Schauplätzen glaube. Und plötzlich, als ich davor stand, dachte ich, lassen die mich da überhaupt rein? Ich meine, ich habe doch gar keine Berechtigung, diese Uni zu betreten. Und es war überhaupt kein Problem. Ich wurde sofort akzeptiert. Vielleicht sieht man mir irgendwie den UdK-Professor an oder was auch immer. Jedenfalls wurde ich sofort akzeptiert. Und das war auch damals schon so. Also ich meine, man hat dann irgendwie mitgekriegt, dass wenn ich rede, dass ich nicht aus Schottland bin, dass ich Deutscher bin und so weiter. Aber es war nie eine Frage, ob ich da sein darf oder hingehöre. Und das war es bei Fiona schon. Und wenn man in eine Welt kommt, wo einem alle Leute sagen, direkt oder indirekt, du gehörst hier nicht wirklich her. Das ist ein ganz anderes Erleben. Und da kann man auch nicht irgendwie sagen, hey, aber ich war doch eigentlich ganz nett zu dir. Das ist nicht die Antwort auf diese Differenz. Und insofern ist diese Erfahrung des Unterschieds auch wirklich eine, wo ich sagen würde, dass, weil du das so angesprochen hast, ist auch für mich eine Grenze der Autofiktion. Also ich glaube, diesen Unterschied so zu erleben, da muss ich sagen, das hätte ich aus eigener Kraft oder Fantasie nicht geschafft.
Also du bewunderst sie sehr dafür, dass sie sich so außerhalb positioniert. Ich meine, das kennen wahrscheinlich die meisten, dass man in Gruppen sich ja irgendwie positioniert und oft gerne dazugehören würde. Dann klappt es vielleicht nicht immer, gerade an Unis oder in Schulen oder irgendwie in irgendwelchen anderen Kursen. Und was euch sozusagen gemein ist, ist, dass ihr beide irgendwie außen steht, aber sie damit auf so eine scheinbar souveräne Art umgeht und sich gar nicht erst ins Spiel bringt. Gleichzeitig wurde ich da aber auch skeptisch und dachte, naja, bevor man zum Außenseiter gemacht wird, sagt man vielleicht lieber, ich stehe sowieso außen, ich will da gar nicht dazugehören.
Ja, und das ist, glaube ich, auch eben das gefährliche Spiel. Also vielleicht jetzt mal an dem Beispiel Einsamkeit, über das ich sprechen kann, weil das sozusagen so ein bisschen mein Sterling-Thema, mein Universitätsthema war. Da gibt es ja die gleiche Falle. Ne? Also, dass man sagt, ich merke, ich kriege da nicht so eine richtige Verbindung, ich gehöre nicht so wirklich dazu als Deutscher im Ausland. Also entscheide ich mich dafür, meine Einsamkeit selbst gewählt zu haben und die anderen gar nicht zu brauchen. So, gefährliche Entscheidung, weil es kommen natürlich auch immer die Stunden, wo einem das dann nicht mehr so gelingt. Und das Wort, was mir Fiona dafür mitgegeben hat, ist ein wunderbares Camus-Zitat mit solitär und solidär. Also es gibt diese ganz großartige Geschichte von Albert Camus über Jonas oder der Künstler bei der Arbeit. Und es ist die Geschichte von einem Maler, dessen Stern nach einem großen Erfolg anfängt zu sinken und er dann 10 Jahre an einem Bild arbeitet, darüber verstirbt. Und am Ende findet man nur eine weiße Leinwand und ein winziges Wort in der Mitte. Und dieses Wort ist solitär oder solidär. Das weiß man nicht, weil das T ist so ein bisschen wie ein D geschrieben. Und eigentlich ist das genau das Spannungsfeld. Also Fionas Leben war zu einem auch sehr weit für andere Dasein verdammt. Das war sozusagen ihre Rolle als jüngste Tochter in dieser kinderreichen Familie. Sie musste sich ab einem gewissen Punkt um ihre ziemlich desorientierten Brüder kümmern und um vieles andere. Und das war zum Beispiel jetzt überhaupt kein Solidär, was sie sich ausgewählt hat oder zu dem war sie gewissermaßen verdonnert oder verdammt. Und für mich war sozusagen das Verdammtsein zum Solitär eher so das, woran ich dann in dieser Zeit so zu arbeiten hatte. Und zwischen diesen beiden Polen findet eigentlich das Leben statt und da muss auch jede Person zu jeder Zeit ihres Lebens so ihr Maß finden. Und insofern ist es natürlich immer sehr nah auch am Selbstexperiment gewesen. Also auch diese Aussage, ich brauche das alles nicht, ist eigentlich nur eine Hypothese, die sich dann sehr schnell als falsch herausstellen kann in manchen Momenten.
An einer Stelle heißt es auch so schön, in gewisser Weise sind wir bei unserem Wiedersehen zu dritt, weil nämlich die Fiona zur Figur geworden ist in all den Jahren und dann steht die reale Fiona da wieder. Also so viel zum Thema Fiktionen. Du bist dann ja auch dort in ein altes Zimmer gegangen und das ist eine wunderschöne Passage, in der wieder mal klar wird, wie es mit unseren Erinnerungen ist. Man vergisst wahnsinnig viel und dann manchmal plötzlich durch irgendwelche sinnlichen Eindrücke, sei es ein Geruch, die berühmte Madeleine-Szene, oder durch einen bestimmten Weg, den man läuft, kommen wieder Erinnerungen hoch. Und du gehst dann tatsächlich in dein altes Zimmer, in dem du damals gewohnt hast, und guckst da raus und dann kommt plötzlich ganz viel wieder zurück. Wie überraschend war das für dich, dass plötzlich diese Zeitreise, eigentlich ja erstmal zu Fiona, dann an manchen Stellen vielmehr eine Zeitreise zu deinem früheren Selbst geworden ist?
Ja, das war tatsächlich nicht geplant und es war mir auch ein bisschen unangenehm. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl gehabt, ich kann das nicht ganz weglassen, weil es ist ja ein Dialog und vielleicht sogar auch ein bisschen ein Dialog, der mich immer wieder auf das alte Ich, also auf mein damaliges Ich verweist. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich mir neben dem, was Fiona über mich zu sagen hat, viele Dinge, die ich eben auch vergessen hatte, eben mir selber dann nochmal in diesem Raum so begegne. Und das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass eben diese beiden Bücher auch eine Art Abschied von Narrativen sind oder sein sollen. Zumindest habe ich versucht, so ehrlich wie möglich den Gedanken zu folgen und nicht irgendwelche erzählerischen Tricks zu verwenden. Und in diesem Raum auf einmal habe ich spüren müssen, wie hilflos und verloren ich mich damals gefühlt habe. Und das war eben ein Raumerlebnis, wo ich sagte, das ist jetzt. Und das war auch überhaupt kein schönes Gefühl. Und es hat mich eben darüber gebracht, darüber nachzudenken, wie erzählen wir eigentlich Geschichten? Und die größte Lüge in der rückblickenden Erzählung einer Lebensgeschichte ist ja, es hat mir nicht geschadet. Also wir hatten harte Zeiten, aber wir sind da durch und es hat mir nicht geschadet. Und deswegen habe ich eben an diesem Moment auch angefangen, darüber nachzudenken, was machen wir eigentlich, wenn wir erzählen? Und eigentlich ist ein ganz großer Teil des Erzählens, dass wir Schmerz in Sinn verwandeln. Also dass wir eigentlich versuchen, all die Dinge, die uns widerfahren sind, auch die Dinge, die nicht so schön waren, durchs Erzählen in etwas Sinnhaftes zu verwandeln und damit den Dingen auch ihren Ort zu geben, also auch dem Schmerz seinen Ort oder seinen Sinn zu geben und eine Richtung zu geben, nach dem Motto, es gehört zu meiner Entwicklung dazu. Und das Erlebnis in diesem Zimmer war einfach, dieser Schmerz oder diese Isolationserfahrung verweigert sich der Erzählung. Also ich kann die eigentlich nicht erzählen. Ich rede jetzt zwar drüber, aber ich kann sie nicht in eine Geschichte bringen, wo es sagt, ja toll, aber das hast du durchgehalten und deswegen bist du geworden, der du bist. Sondern das ist wie so ein Splitter und der macht keinen Sinn. Und auch die Wiederbegegnung mit dem Splitter macht nur Schmerz. Das hat mich nicht klüger gemacht, das hat mir nur in Erinnerung gerufen, dass ich eben auf diese Art und Weise immer verwundbar bin. Und ich habe lange überlegt, ob ich es überhaupt erzählen soll. Also überhaupt, es ist nicht erzählt, es ist eigentlich nur beschrieben. Und als ich dann in London auf der Rückfahrt umgestiegen bin, stand in der Zeitung, die habe ich gekauft, also insofern doch konsumiert, stand in der Zeitung, dass in Großbritannien ein Ministerium für Einsamkeit
das war gegründet die wird. Zeit, ja,
genau. Ja, und das war, also, dass man Einsamkeit jetzt nicht nur als ein Privatproblem versteht, sondern als einen sozialen Befund und vielleicht sogar eingedenk Isolation als die soziale Frage der Zukunft.
In Japan gibt es das schon viel länger. Das war damals groß in der Presse. Und ich habe gerade gedacht, diese Szene, die war für mich sehr besonders zu lesen. Vielleicht auch gerade, weil sie nicht so eingeordnet ist. Und tatsächlich ist in diesem gelben Buch, in dem Versbuch, da wird auch sehr viel über Narration nachgedacht. Da denkst du eben auch über das Erzählen nach, stellst auch die Frage, von wo erzählt man eigentlich eine Geschichte? Wo setzt man den Anfang? Wo setzt man das Ende? Aber ich muss da noch mal kurz nachfragen. John von Düffel verabschiedet sich vom Narrativen. Was steht dahinter?
Naja, also es war tatsächlich schon mit dem Stundenbuch so, dass ich gemerkt habe, dass die Fragen, die mich bewegen und die Wahrheiten, die mich interessieren, dass ich die nicht in irgendeine fiktionale Handlung verpacken kann und dann macht die Heldin oder der Held eines Romans die und jene Erfahrung, von der ich schon so vorher so ein bisschen ahne, wie sie sein wird. Und ich dachte, das ist immer irgendwie so auch dann für mich jetzt zumindest von heute aus gesprochen, ich will nicht sagen, dass es immer so sein wird, so ein bisschen so ein erzählerisches Nullsummenspiel. Und die Not des Fragens, also die Dringlichkeit, dass ich das auch wirklich wissen will, hat sich für mich nicht mehr im Erzählen von Geschichten so eingelöst, sondern eher im Nachgehen von Wegen, Abschreiten von Gedanken und auch in diesem Gefühl, dass das, was mich vielleicht auf einer philosophischen Ebene umtreibt, immer seinen Ort auch wiederfinden muss in entweder der Situation, in der es gedacht ist, oder in den Menschen, an die gedacht wird, sodass es eben eigentlich eher so eine Art Erzählphilosophie oder philosophisches Erzählen ist, was mich gerade am meisten interessiert und was ich mit diesen beiden Büchern auch versucht habe.
Das Schöne ist natürlich, dass der Dissens stehen bleibt in diesem Buch. Also es geht dir nicht darum zu sagen, so oder so ist es, sondern es ist ganz klar, dieses Buch zeigt einfach ein Ringen um Antworten, die für jeden ganz anders sein können. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, du willst niemanden vorführen. Es geht auch nicht darum zu sagen, da hat Fiona recht, da habe ich recht, sondern dir geht es um diesen produktiven Austausch. Eigentlich wirklich so eine Weiterführung des philosophischen Dialogs.
Ja, und ich weiß bis heute nicht, ob sie nicht doch auf eine Art recht hat. Also viele Sätze, du hast vorhin von der Frau im Ohr gesprochen, die du hast. Also ich habe das auch tatsächlich und stehe dann manchmal irgendwie vorm Regal und denke, auch was kaufe ich denn jetzt eigentlich? Also nicht im Sinne von welches Produkt, sondern indem ich das Produkt kaufe, was kaufe ich jetzt eigentlich? Und was sie mir auch nochmal sehr vor Augen geführt hat, ist, dass natürlich diese Struktur, dass wie das Individuum entscheidet über Kaufen oder nicht Kaufen, die führt natürlich zu einer totalen Egozentrik, um nicht zu sagen zu einer Art von Narzissmus. Also weil es immer darum geht, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche, was ist mein Kaufinteresse, was kann ich mir noch leisten, wie kann ich mich besser kaufen oder schöner kaufen. Und tatsächlich hat sie mir einen Satz mitgegeben, über den ich auch jetzt gerade vor Weihnachten so viel nachdenken muss, dass natürlich der Sinn von Konsum nicht Glück ist oder Genuss, sondern eigentlich ein kurzes Hoch und danach wieder Unglück. Also die unglückliche Person kauft, der glückliche Mensch braucht nichts. Also wer glücklich ist, muss nichts kaufen. Deswegen geht es eigentlich immer mehr um die Erzeugung von Unzufriedenheit als um die Erzeugung von Zufriedenheit.
Aber wie ist es denn mit Geschenken jetzt ja gerade vor Weihnachten, um mal so ein bisschen konkreter zu werden? Wenn man dann losgeht, wir hatten es ja am Anfang auch schon, es hat ja auch viel damit zu tun, dass man sich dann Gedanken macht. Was könnte dieser Mensch gut finden? Was würde diesen Menschen erfreuen? Ist es dann nicht gerade das Gegenteil, wenn man dann nicht an sich denkt, sondern an den anderen?
Absolut, das ist, würde ich sagen, ist der Sinn von Geschenken. Und ich glaube, das ist ein Gemeintsein auf verschiedensten Ebenen. Also eigentlich ja auch eine Form von Liebe, weil Liebe ist ja auch, wenn man so möchte, eine Transaktion von der man aber denken würde, es handelt sich nur dann wirklich um Liebe, wenn man nicht eine Gegenleistung unbedingt erwartet, sondern ne, Liebe schenkt man einer anderen Person. Und trotzdem ist eben Liebe auch körperlich und das Schenken auch gleichzeitig materiell. Also es ist nicht nur so, dass man sagen kann, du, ich habe ganz doll an dich gedacht und ich meine dich so wahnsinnig. Ne, das ist schon auch irgendwo verbunden mit dem materiellen oder auch physischen und auch sozusagen mit einem Objekt, wenn man so will, der Begierde. Und trotzdem ist, glaube ich, immer das auch das Heikle, weil diese Erwartung, dass ich die Person meine, kenne und auch die Bedürfnisse so gut auf dem Schirm habe, dass ich das genau passende Geschenk, indem man diesen Liebesbeweis zur Geschenkidee macht, ist man natürlich auch in der totalen Überforderung. Also man muss wirklich wissen, ob man sich das antun will oder ob es nicht entspanntere Arten gibt, Liebe zu beweisen. Man muss ja auch nicht immer auf das höchste Hochhaus klettern.
Ich habe eine Frage, und zwar ist ja gerade Minimalismus so ein totaler Trend oder sogar Mode. Ich folge zum Beispiel bei Instagram einem Account, das heißt 3x3 macht frei. Das ist eine junge Frau, die wohnt in einem Gartenhaus, 3x3 Meter, immer, auch im Winter. Ich finde das total faszinierend. Aber da gibt es ja ganz viel, ne? Nur 100 Dinge besitzen und so weiter. Wie stehst du dazu? Ist das für dich Fake-Askese, weil man damit wieder so rausgeht? Oder ist es eher so ein Schritt in die Richtung weniger Konsum?
Also ich glaube, wir sind ja alle total konsumsozialisiert. Das ist, und Sozialisierung ist kein Begriff nach dem Motto, das setzt dann irgendwann ein oder so. Das ist von der ersten Sekunde und vielleicht sogar auch schon im Mutterleib in gewisser Weise da. Also es ist wirklich etwas sehr Prägendes. Und wenn ich sozusagen gucke, wo habe ich angefangen, so ein kleines bisschen Konsum zu verlernen, dann würde ich sagen, war das eben schon durch Beispiele, durch Leute wie Fiona, wo ich gemerkt habe, das ist eine Art, anders zu handeln, anders zu leben, anders zu denken. Da merke ich, dass für mich da irgendwie was anfängt, in mir zu arbeiten und mich auch zu verändern oder Veränderungswünsche, die ich in mir trage, irgendwie zu realisieren. Und insofern lerne ich auch durch diese, ich sage jetzt mal ein bisschen technisch, Best Practice. Gleichzeitig aber finde ich es immer schwierig, wenn Best Practice sozusagen so als Signal oder als Aufforderung oder als super Beispiel verkauft wird nach dem Motto, bitte nachmachen. Ans Nachmachen glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass Nachmachen vielleicht irgendwann ein Weg zum Selbermachen ist. Also dass man vielleicht dadurch, dass man ein paar Leute kennt, die einem so helfen, ein bisschen anders und vielleicht den eigenen Vorstellungen entsprechender mehr zu leben, dass das wie so eine Art Trittleiter ist, über die man gehen kann. Und so würde ich diese, ja, wie soll man sagen, so ratgeberhaften oder YouTube-videomäßigen Hilfestellungen betrachten. Sie können eben ein guter Trittstein sein, um wohin zu kommen. Aber ich glaube, am Ende ist jede Person schon aufgefordert, die eigenen Fragen selber zu beantworten und auch das eigene Maß selber zu finden.
Ja, ich kann abschließend nur heftigst zum Konsum raten, nämlich dieser beiden Bücher. Also so viele anstupsende, kluge Gedanken auf diesen ja doch eher wenigen Seiten findet man selten in der deutschen Gegenwartsliteratur. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, heute dabei waren. Und vor allem vielen, vielen Dank, John, dass du heute Abend hier warst und deine Gedanken mit uns geteilt hast.
Ja, herzlichen Dank.
Danke.
Schöne Einladung.
Anne Dore und John von Düffel waren das in unserem RBB-Studio 14 im 14. Stock des Fernsehzentrums im Gespräch über Ich möchte lieber nicht, seine Geschichte vom Konsumverzicht. Also wenn schon Konsum, dann dieses Buch, oder?
Ja, auf jeden Fall ein super Weihnachtsgeschenk. Also nach der Lesung in Studio 14 standen auch noch einige Leute an und haben sich das Buch signieren lassen von John von Düffel. Man kann das auch gut im Doppelpack lesen oder auch verschenken mit diesem Vorgänger, über den wir auch gesprochen haben, Das Wenige und das Wesentliche, ein Stundenbuch. Das ist so das konzentrierte Nachdenken. Und Ich möchte lieber nichts erzählt eben eine Geschichte, die selbst zum Nachdenken anregt.
Beide Bücher sind im Dumont Verlag erschienen. John von Düffels Ich möchte lieber nichts, eine Geschichte vom Konsumverzicht, und Das Wenige und das Wesentliche, ein Stundenbuch. Beide haben jeweils 208 Seiten und kosten jeweils 24 Euro.
Diese Woche haben wir noch einen Hörtipp für euch. In 13 Folgen sendet BR2 gerade den Roman Frei der albanischen Politikwissenschaftlerin und Philosophin Lea Ipi. Darin erzählt sie ihre eigene Geschichte, nämlich vom Aufwachsen im kommunistischen Albanien und vom Leben nach der Revolution. Es geht um die Auflösung des Sozialismus, um ideologische Menschenbilder und um blinde Flecken. Zu finden ist das in der ARD Audiothek, Lea Ipi Frei.
Oh toll. Und da sind wir natürlich auch zu finden in der ARD Audiothek, genauso wie auf den meisten Podcast-Plattformen. Hinterlasst uns gerne Kommentare oder Likes. Wir sagen Tschüss für heute. Ich bin Stefan Auschwart.
Und ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Anne-Dore Krohn. Technik Barbara Hingst. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.